In diesem Podcast werden teilweise sexualisierte Gewalt, Suizid und Mord detailliert beschrieben. Bitte pass auf dich auf. Kostenlose Hilfsangebote und Kontakte findest du in unseren Shownotes.
Mach den Druck mal hoch jetzt, okay?
Was? Noch höher? Dann tu ich's ja gleich.
Okay, Voice an. Okay, telefonieren. Jetzt bitte. Den Druck wegmachen. Mit dem Gürtel. Keine Angst.
Mit Gürtel.
Ja, nicht sterben, okay? Nur Druck wegmachen. Ohne Narben.
Druck ist hoch. Sehr hoch.
Okay, schön.
Für mich nicht.
Willst du ihn wegmachen, den Druck? Mit dem Gürtel? Füße bleiben auf dem Boden, okay?
Ja.
Sobald wir zählen können, sag ich dir es. Schritt für Schritt, okay? Damit du Ruhe hast dabei.
Und dann soll ich das am Telefon machen? Was? Niemals.
Was? Niemals. Einfach nur der Anleitung folgen. Schritt für Schritt, okay? Bin anständig, okay? Geh ran, okay?
Das sind Auszüge eines realen Chatprotokolls, nachgesprochen durch ein KI-Tool. Deshalb klingt es manchmal vielleicht etwas befremdlich. Solche Auszüge werdet ihr in diesem Podcast immer wieder hören. Der Mann, der hier mit einer jungen Frau schreibt, nennt sich Haimu. Haimu spürt über Jahre Frauen im Internet auf, chattet mit ihnen, manipuliert sie und stiftet sie zum Suizid an. In einem dieser Fälle stirbt eine junge Frau, Katharina. In diesem Podcast geht es um die Suche nach Haimu. Und um einen Fall, der das deutsche Strafrecht verändert hat. Die wichtigste Frage ist dabei, ab wann ist ein Mord ein Mord? Druck. Ein Podcast von RTL Plus.
Ich bin Wolfram Kunig, momentan 56 Jahre alt, stolzer Vater von zwei Söhnen und wollte eigentlich mal ein berühmter Fotograf werden. Ich habe eine Fotografenausbildung gemacht nach meiner Schule. Das hat aber nicht geklappt. Ich habe als Tatortfotograf gearbeitet in der Mordkommission. Das war spannend, aber ich habe festgestellt, dass es on the long run die Sichtweise auf das Leben eklatant verändert. Man verliert den Blick, ich zumindest, habe den Blick für das Schöne verloren. Ich habe Angst gehabt um meine damalige Freundin und hätte das nicht mein Leben lang machen können. Habe mich dann dem Journalismus zugewandt, habe eine Ausbildung angefangen und habe festgestellt, das ist mein Medium. Also erstmal war es von Anfang an das Fernsehen, das bildgebende Medium, was ich quasi verknüpfen konnte mit meiner Fotografentätigkeit. Und es war die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen oder andersrum, Geschichten erleben zu dürfen für jemanden Drittes, für einen Zuschauer. Ich durfte früh feststellen, dass meine größten Fähigkeiten darin liegen, im investigativen Bereich zu arbeiten. Ja, wenn es nicht so einfach ist, wenn es vielleicht Menschen gibt, die nicht mit dir sprechen wollen, die sich versuchen, vor dir zu verstecken. Das habe ich als Herausforderung immer gemocht. Ich fand es für mich als besonders sinngebend. Ja, ich habe mich in die Sekte der 12 Stämme eingeschleust. Das ist eine weltweit agierende Sekte, die ihre Kinder geschlagen hat. Ich konnte das beweisen, dass die ihre Kinder schlagen. Ich habe versteckte Kameras bauen lassen. Und die wurden einzig dadurch, dass ich mich in diese Sekte eingeschleust habe, entlarvt. Ich habe mich in pädophilen Zirkel eingeschleust und konnte auch die überführen und der Polizei zustellen. Und letzten Endes waren es immer diese investigativen Sachen, die mich berührt haben und die mich angespornt haben und motiviert haben, möglichst gut zu sein. Vor diesem investigativen Hintergrund bin ich auch 2016 mit dem Fall Haimu in Kontakt gekommen. Zusammen mit meinem Team habe ich 2016 mitgeholfen, diesen Mann aus dem Internet, Haimu, zu stellen.
Wenn es unserer Psyche schlecht geht, dann brauchen wir Hilfe. Aber wo finden wir die? Bei FreundInnen, unserer Familie, im besten Fall in Therapie. Aber was, wenn wir diesen Schritt nicht gehen können? Wenn wir uns niemandem in unserem Umfeld öffnen können, dann gibt es unzählige anonyme Hilfsangebote im Internet. Plattformen, auf denen wir Gleichgesinnte finden. Ein Safe Space. Einer dieser Orte ist das Online-Forum Hoffnungsschimmer. Das Hoffnungsschimmer-Forum ist ein moderiertes Selbsthilfeforum, das Betroffenen von psychischen Problemen und deren Angehörigen einen sicheren Raum zum Austausch bietet. Ganz wichtig ist den BetreiberInnen, es handelt sich um ein Pro-Leben-Forum, wie sie es nennen. Die Suizidprävention ist das oberste Ziel. Es geht um Support und Mitgefühl. UserInnen verarbeiten dort in Beiträgen persönliche Schicksalsschläge und traumatische Erfahrungen, suchen Rat bei psychischen Erkrankungen oder Suizidgedanken. Katharina ist 23 Jahre alt und Altenpflegerin in Bremen. Sie hat damals bereits wegen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und einer schweren depressiven Episode eine klinische Behandlung hinter sich. Bald möchte sie sich noch einmal in eine psychiatrische Klinik begeben. Parallel sucht sie sich Hilfe im Forum Hoffnungsschimmer. Am 31. Januar wird sie dort vom User Haimu7766 kontaktiert. Auffällig ist, dass er die Kommunikation sehr schnell vom Online-Forum auf einen privaten Messenger-Dienst verlagert. Dorthin, wo sie unter sich sind und niemand mitlesen kann. Wir benutzen in diesem Podcast den Namen Haimu immer dann, wenn wir von der Online-Persona des Täters sprechen. Er nutzt zu dieser Zeit aber auch andere Chatnamen. Bei Katharina nennt er sich zum Beispiel Salesman 220. Katharina schreibt mehr als 2 Wochen mit Salesman 220, erzählt allerdings niemandem davon, nicht mal ihrem Partner. Sie vertraut dem aufmerksamen Fremden an, dass sie sich leer und allein fühlt. Und Haimu ist für Katharina da, für ihre Sorgen und Ängste. Er gibt an, ein 34-jähriger Rettungssanitäter mit psychologischer Vorbildung zu sein. Er schreibt, er habe selbst einmal an einer Depression gelitten und sei sie losgeworden.
Katharina ist total erleichtert, dass es da jemanden gibt, einen Menschen, einen Mann, der ihr nicht nur aufmerksam zuhört, sondern der ihr helfen möchte. Katharina ist zu diesem Zeitpunkt innerlich zerrissen. Auf der einen Seite möchte sie ein unbeschwertes, glücklicheres Leben führen und auf der anderen Seite gibt es große Anteile in ihr, die sie traurig machen, die ihr Angst machen, die sie immer wieder in die Richtung eines Selbstmordes denken lassen. Das Ganze, so erzählt es später die Mutter, ist schlimmer geworden, seit ihr leiblicher Vater verstorben ist. Zu diesem Zeitpunkt beginnt sie sich gegenüber der Familie zu verschließen und nicht mehr auszutauschen. Und diese Abkapselung tut ihr nicht gut, das merkt sie selbst und deswegen versucht sie, Hilfe zu finden und Halt zu finden in diesem Forum Hoffnungsschimmer. Und schlimmerweise auch Hilfe und Halt zu finden bei ihrem neuen Chatpartner, bei Haimu. Katharina tauscht sich also mit diesem Mann, der hinter Salesman 220 steht, aus und der geht auf sie ein. Der tröstet sie am Anfang und hilft ihr in Phasen, wo es ihr schlecht geht. Aber die Kommunikation mit ihm verändert sich nach und nach. Das, was ihr am Anfang Halt gegeben hat und sie positiv bestärkt hat, verändert sich jetzt. Ganz bewusst verstärkt er in Katharina das Gefühl von Wertlosigkeit und Verzweiflung. und er fängt an, sie zu manipulieren. Er fragt sie mehrfach, wie hoch denn ihr Druck sei, sich das Leben zu nehmen. Er unterhält sich mit ihr über Suizidmethoden und Katharina hat zu diesem Zeitpunkt keine Chance zu erkennen, dass dahinter ein perfider, kranker Plan steckt. Für sie ist es ein Mann, der ihr zugehört hat und dem sie begonnen hat zu vertrauen, auch wenn sie ihn nicht kennt, mit dem sie sich weiter austauschen möchte und von dem sie schon jetzt auf eine gewisse Art und Weise abhängig ist. Er ist ihr Reflexionspartner und sie möchte sich ihm gegenüber rechtfertigen und hofft auf Hilfe durch ihn. Deswegen lässt sie es zu, dass er sich mit ihr über Suizidmethoden unterhält und sie versucht sogar mit ihm zusammen die Vor- und Nachteile der einzelnen Suizidmethoden abzuwägen. Die beiden sprechen darüber, dass sie sich zum Beispiel die Pulsadern aufschneiden könnte, Tabletten einnehmen oder sich vor einen Zug werfen könnte oder von der Brücke springen. Aber die ganzen Methoden kommen für Salesman 220 nicht in Frage. Er leitet das Gespräch immer wieder in eine Richtung. Er sagt, es gibt einen Weg, sich schnell und ohne Schmerzen das Leben zu nehmen, mit einem Strick um den Hals. Er manipuliert Katharina immer weiter mit seinen ständig wechselnden Aussagen. Er stachelt sie an, macht sie nieder und verwirrt sie mit seinen widersprüchlichen Kommentaren. Es wird deutlich, er erkennt ihre Unsicherheit und nutzt sie gnadenlos aus für seine Interessen.
Ja, mein Schatz. Von der Brücke springen mit dem Strick um den Hals. Kommt gut, da bricht das Genick sofort. Gehängt wird eine dreckige Verbrecherin.
Ich mache die Therapie, weil das alle wollen. Vielleicht ich auch. Keine Ahnung. Dann werde ich langsam wieder ins Arbeitsleben einsteigen. Allerdings nie ganz zurückkehren. Ich besorge mir alles, was ich brauche. Tabletten, Alkohol. Dann geht's zur Brücke. Erstmal ordentlich betrinken, denn das ist irgendwie leichter. Dann Tabletten nehmen und ab zur Brücke. So hat es sich in meinen Gedanken festgesetzt. Und diese Gedanken habe ich immer und immer wieder. Da steht nichts dazwischen.
Das ist aber blöd. Ich fahre jetzt sofort zur Brücke. Solltest denken. Ohne Wenn und Aber. Und da dann hinfahren. Jetzt sofort. Nicht mehr denken. Drüber nach. Einfach los jetzt. Zur Brücke, okay? Na, prickelt es, Schätzchen? Sag ehrlich, was hast du an, Schätzchen? Sag was. Schreib was.
Was willst du hören? Ich habe immer noch meinen eigenen Kopf.
Du bist saustur.
Und ich lass mir da auch nicht sagen, wie und wann ich was zu tun habe. Ja, genau, hast du gut erkannt.
Irgendwann begreift Salesman 220, dass seine Strategie so nicht aufgeht. Er kommt irgendwie nicht weiter. Erst schreiben die beiden und im Chat überredet er Katharina, dass es eine gute Möglichkeit wäre, ihren Druck abzubauen, indem sie sich, während er dabei ist, einen Gürtel um den Hals legt und sich stranguliert. Sie legt sich die Schlinge um den Hals, wie sie angewiesen wird. Und Sekunden später wird sie bewusstlos und stirbt.
Katharina wird am nächsten Nachmittag von ihrem Partner leblos in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Katharinas Mutter tippt Tage später in das Chatfenster auf dem Handy ihrer verstorbenen Tochter eine Nachricht ein.
K. ist tot. Ich bin die Mutter und würde gerne wissen, wer ihr die Anleitung für ihren Selbstmord gegeben hat.
Doch Heimo antwortet nicht. Und Katharinas Mutter wendet sich an die Medien.
Im Chatverlauf steht, ich werf die Würfel und wer die höhere Augenzahl hat, der bestimmt, wie du stirbst. Das ist doch kein Spiel, verdammt nochmal.
Was ging nur in ihrer Tochter vor? Warum hat sie das nur getan? Als vor 2 Jahren ihr leiblicher Vater starb, brach für Katharina eine Welt zusammen. Was niemand wusste, schon Wochen vor ihrem Selbstmord chattete sie im Internet fast täglich mit einem Mann.
Ich bin dein bester Freund, oder? Der Einzige, der dich versteht. Willst du sterben? Sag.
Der Bericht ist von meinem Reporterkollegen Robert Keckeis, der in Hamburg lebt. Er führt das Interview mit Katharinas Mutter und ihrem Lebensgefährten.
In dem Moment, wo sie an der Kante steht, gerät sie an so ein Schwein.
Als investigativer Reporter bin ich schon oft in Situationen gewesen, die anstrengend waren, die vielleicht beängstigend waren, die auch verstörend waren. Das konnte ich aber immer gut trennen. Aber als ich diesen Bericht sehe und den Schmerz und die Hilflosigkeit der Mutter und mir bewusst wird, dass da jemand gestorben ist, umgebracht wurde, der eigentlich leben wollte, da habe ich überhaupt keine Abwehr gegen, keine Schutzmöglichkeiten. Ich bin, also ab diesem Zeitpunkt lässt es mich überhaupt nicht mehr los. Was mich dabei besonders trifft, Katharinas Mutter, und ich teile ihr Gefühl, ist fest davon überzeugt, dass ihre Tochter zum Zeitpunkt des Chats mit Salesman 220 gar nicht sterben wollte.
Katharina ist am 11.11. geboren und das war sie auch. Sie hatte die Pappnase auf, obwohl wir nicht im Rheinland wohnen. Was war sie, der Clown? Egal welche Stimmung man auch vorher gehabt hat, in dem Moment, wo sie den Raum betreten hat, war man lustig. Mir gegenüber hat sie eben geäußert, dass sie jetzt, was für sie völlig untypisch war, über Kinder nachdenkt. Das waren so die letzten Wochen, wo sie mir erzählte, sie denkt auch drüber nach, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Sie schreibt auch immer wieder, ich will ja gar nicht sterben, ich möchte eigentlich leben.
Katharinas Mutter beschreibt eine junge Frau, die trotz der psychischen Probleme, die sie hat, am Leben hängt, die wieder glücklich werden möchte, die gesunden möchte, die sich nichts mehr wünscht, als positiver zu denken und in ein stabileres Leben zurückzukommen. Eine Frau, die trotz ihrer Depression, ihrer Verzweiflung immer wieder die Impulse hat, glücklich zu werden und die eine Zukunft plant mit ihrem Partner. Sie möchte heiraten und sie denkt darüber nach, auch Kinder zu kriegen. Katharina hat zu diesem Zeitpunkt schon einen langen Leidensweg hinter sich. Und für mich klingt die Beschreibung ihrer Eltern trotzdem überhaupt nicht danach, dass sie sich ohne Vorwarnung an diesem Tag tatsächlich das Leben nehmen wollte. Das gleiche Gefühl haben Katharinas Eltern auch. Für sie ist ganz klar, ihre Tochter wurde dazu gedrängt, sich das Leben zu nehmen. Doch die Anzeige der Eltern führt ins Leere. Bei den nachfolgenden Ermittlungen werden weder der Tatort, Katharinas Wohnzimmer, noch ihr Handy überprüft.
Das Todesursachenermittlungsverfahren wird eingestellt. Die Staatsanwaltschaft Bremen betrachtet den Fall zumindest juristisch als abgeschlossen, sagt Staatsanwältin Petra Meyer damals gegenüber RTL.
Selbstmord ist eben nicht strafbar, wenn jemand selber entscheidet, sich das Leben zu nehmen, auch wenn ihn vorher dazu jemand überredet hat, dann ist das immer noch sein freier Wille und deswegen kann man die Person nicht strafrechtlich belangen, die dazu angestiftet hat.
Die Entscheidung ist für mich komplett unverständlich. Ich stelle mir die Frage, was ist, wenn Katharina nicht sein einziges Opfer ist? Was ist, wenn dieser Mann im Schutze der Anonymität des Internets weitere Userinnen versucht zu manipulieren und eventuell in den Tod schickt? Ich arbeite deswegen so gerne als investigativer Reporter, weil ich mich Rätseln widmen darf oder schwierigen Situationen, die sonst vielleicht überhaupt nicht aufgeklärt werden. Ja, ich habe in diesem Fall ein bösartiges Verbrechen, das als Konsequenz hat, dass eine junge Frau stirbt. Ich habe einen Unbekannten, der sich versteckt im Internet. Ich habe verzweifelte Eltern und Behörden, die für mich nicht nachvollziehbarerweise sagen, wir ermitteln da nicht weiter. Und damit möchte ich mich zum einen als Journalist nicht abfinden und zum zweiten aber auch als Mensch nicht. Auf der einen Seite gibt es den Journalisten Wolfram Kunig, der sagt, okay, da sollten wir versuchen, Aufklärung herbeizuführen. Ich möchte mich dem widmen. Ich möchte auch eine Berichterstattung für das Fernsehen schaffen, die aufklärt, die bestenfalls den Eltern hilft. Und als Mensch von Anfang an die Idee, ich möchte den Täter erkennbar machen, ich möchte den kriegen. Das ist wie eine Herausforderung, die ich annehmen wollte. Jetzt kann ich natürlich nicht einfach sagen, ich kümmere mich darum und lasse alles andere stehen und liegen. Deswegen war der nächste Schritt für mich, zu meinem Vorgesetzten, zu meinem Redaktionsleiter zu gehen und zu sagen, pass auf, ich habe das gesehen, du hast es auch gesehen. Ich möchte mich mit den Ressourcen, mit den Mitteln, die ich hier habe, dem Fall widmen. Da ich mit meinem Vorgesetzten schon länger zusammengearbeitet habe und er wusste, dass ich, wenn ich mich in ein Thema eingrabe, manchmal auch zum Erfolg komme und er die Gefährlichkeit dieses Mannes und auch das Potenzial der Geschichte des Todes von Katharina und des Nichthandelns der Staatsanwaltschaft erkannt hat, hat er ohne zu zögern gesagt, okay Wolfram, mach das, kümmere dich drum. Ich krieg grünes Licht, kontaktiere sofort den Kollegen Robert in Hamburg, der schafft mir den Kontakt zu Katharinas Eltern. Ich vereinbare mit der Mutter, dass sie mir das Handy zuschickt und ich möchte das auslesen. Ich möchte mir die Chats genau angucken. Ich möchte versuchen, diesem Mann, dem Mörder von Katharina, nahe zu kommen. Ich möchte seine Taktik begreifen. Ich möchte das tun, was meiner Meinung nach die Behörden hätten machen müssen. Mit dem Ziel, die dazu zu zwingen, erneut zu ermitteln. Ich möchte ihnen im besten Fall den Mann präsentieren, ihn erkennbar machen, den Mann, der Katharina in den Suizid getrieben hat. Ich kriege grünes Licht, ich kriege die Ressourcen, aber alleine komme ich da nicht voran. Ich brauche ein Team, ich brauche redaktionelle Unterstützung. Und deswegen ist mir auch sofort klar, wen ich dabei haben möchte.
Also, mein Name ist Christina Klaas. Ich bin jetzt, werde dieses Jahr 38 Jahre alt und kam zum Fernsehen über Umwege.
Ich kenne Chrissy schon sehr gut. Sie ist nicht nur hart im Nehmen, sie entwickelt auch einen sehr starken Willen, wenn es darum geht, schwierige und scheinbar aussichtslose Fälle zu lösen. Ich habe das scherzhafterweise mal den Monk-Faktor genannt. Ja? Also sie kann sich tief in die Denkmuster anderer Menschen reinversetzen, ohne dass ich die Angst haben muss, dass es sie zu sehr mitnimmt.
Also das war damals so, ich bin mit Kommilitonin, ich habe damals mittlerweile schon studiert wieder und war im Master und hatte eigentlich das Thema Fernsehen für mich erstmal ad acta gelegt und ging die Poppelsdorfer Allee in Bonn lang und bekomme einen Anruf und dachte, oh Wolfram, das wird spannend. Wusste ich in dem Moment schon. Bin also rangegangen und es war auch spannend. Führte dann für meine Kommilitonin ein sehr schräges Telefonat. Wolfram meinte zwar, ich könnte überlegen, ob ich mitmachen möchte, aber das war für mich eigentlich in dem Moment klar, als ich gehört habe, worum es geht, dass das was für mich ist und wenn ich da jetzt Nein sage, dass mich das auch nicht mehr loslässt.
Erinnerst du dich noch, was ich in dem Telefonat zu dir gesagt habe?
Du hattest mich angerufen und hast gesagt, ich habe hier einen Fall bekommen, da hat sich eine junge Frau, die mit einem Mann im Internet gechattet hat, umgebracht und er war vermutlich bei dem Selbstmord tatsächlich selber dabei und hat sie auch in die Richtung gedrängt. Und in dem Moment wusste ich, ich möchte wissen, wie geht das? Warum geht das und wer macht sowas? Schon alleine diese Geschichte von Katharina zu hören, da ist jemand, der von jemand anders über ein Medium, weil wir arbeiten mit Medien, wir wissen, wie das funktioniert, wir wissen, wie schwierig es ist, diese Verbindung zum Zuschauer zu bekommen. Und wir sind die Profis, ne? Also wir lernen das von der Pike auf, diese Verbindung zum Zuschauer zu bekommen, diese Barriere zu überbrücken, die diese Medien haben. Und dann zu hören, dass das jemand gemacht hat und zwar dann so weit jemanden beeinflussen konnte, dass sich jemand das Leben nimmt und wirklich auch damit ganze Familien zerstört, das war für mich echt faszinierend. Also auf eine bedrückende Art und Weise, dass das geht.
Ich treffe mich mit Christina und mit meinem Punkt-12-Kollegen Robert Keckeis. Wir wollen über den Fall sprechen. Ja, bislang haben wir ja so gut wie nichts. Es gibt einen Mann, also ein Pseudonym, und wir haben keine Ahnung, wer dahinter steckt, wo er lebt, ob das einer oder mehrere sind. Wir haben keinen Wohnort, wir haben keinen Ansatzpunkt für eine Konfrontation vor laufender Kamera auch. Wir können also nirgendwo anklopfen und irgendjemanden zur Rede stellen. Im Moment tappen wir noch komplett im Dunkeln. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, wie können wir der Polizei, wie können wir den Ermittlungsbehörden, wie können wir es schaffen, zu den Ermittlungsbehörden zu gehen und zu sagen, Achtung, hier, das ist der Mann, der für den Tod von Katharina verantwortlich sein könnte. Das ist die Idee, aber im Moment haben wir das Gefühl, sitzen wir erstmal in einer Sackgasse.
Und wir haben natürlich aus allen Richtungen uns Einschätzungen holen lassen. Wir haben natürlich mit dem Gericht nochmal gesprochen in Bremen, die gesagt haben, ja, nee, wir können da nichts machen, ne? Also die Gesetzeslage gibt das nicht her, dass wir da jetzt tatsächlich tätig werden. Ich habe mit ermittelnden Beamten gesprochen, wo ich gefragt habe, was kann man denn da machen? Kann man jetzt irgendwie seine Nummer rausfinden? Also kann man ihn irgendwie ausfindig machen? Und dann hieß es auch, nee, denn es ist ja keine Straftat. Wir können ja nicht einfach irgendwelche Leute überprüfen und sagen, wer ist das? Nur weil ihr jetzt das Gefühl habt, da macht jemand was Falsches, wenn die Gesetzeslage das so nicht hergibt. Und wir standen dann irgendwann auch mit dem Rücken so ein bisschen zur Wand. Und ich glaube, dann war der Gedanke, dann müssen wir jetzt dieses Risiko eingehen, einfach nur um diesen Menschen aus dem Schatten zu holen, in dem er sich jetzt gerade befindet.
Also überlegen wir, wie wir selbst wieder aktiv werden können. Für uns ist klar, bei allem, was wir tun, werden wir uns im Rahmen des gesetzlich Erlaubten bewegen, wollen und müssen. Und wir sehen da nur eine Option, aber die ist echt riskant.
Es ging ja eigentlich auch darum, moralisch. Da ist jemand unterwegs, der fischt irgendwie in deren Forum Menschen, die sich unter Umständen umbringen. Das heißt, wir hatten ja auch relativ schnell uns die Gedanken gemacht, wir müssen den eigentlich da schon stoppen, in diesem Forum, auch wenn wir es nicht können, in dem Sinne, weil wir ja noch Beweise sammeln müssen. Und deswegen war es ja schon wichtig, die darüber aufmerksam zu machen. Hört mal, da ist jemand, der fischt da und wir möchten den jetzt auf ein Profil lenken, das nicht gefährdet ist.
Der Plan ist also klar. Wir werden uns unter einem Pseudonym oder zwei Pseudonymen in diesem Forum Hoffnungsschimmer registrieren und dort Haimo eine Falle stellen. Sollte er in diesem Forum weiterhin aktiv sein, was wir uns erhoffen und wovon wir ausgehen, dann wollen wir ihm genau das geben, was er sucht. Eine Chatpartnerin, eine vermeintlich junge Frau, die er leicht beeinflussen kann. Wir wollen versuchen, ihm das Gefühl zu geben, dass er das Spiel wiederholen kann, dieses kranke und perverse Spiel, was zum Tod von Katharina geführt hat. Wir wollen seine Neugierde wecken, wir wollen ihn dazu bringen, dass er mitspielt und dass er sich am Ende selbst überführt. Aber dürfen wir das?
Das hört ihr in der zweiten Folge von Druck. Druck ist ein Podcast von RTL Plus. Host Wolfram Kunig. Sprecherin und Redaktion Ivy Hase. Autor Christopher Koch. Audioproduktion und Sounddesign Nicolas Femerling. Redaktionsleitung Silvana Katzer. Executive Producer Christian Schalt.